gekommen seid, sondern wirklich auch dem Herrn begegnen wollt heute Morgen und gesegnet seid durch den Heiligen Geist. Das ist uns wichtig. Wir haben also nicht nur extra für euch heute die Geige erklingen lassen, das ist ja bei euch Standard eigentlich, aber das gibt es bei uns immer. Man kann also, wenn man die Geige liebt, gerne auch öfter mal vorbeikommen. Ja, ihr Lieben, ich habe heute Morgen, als ich noch am Schreibtisch saß, mir eine kleine Predigt angehört mit der Frage, steht Corona wirklich in der Bibel? Und es wurde hingewiesen auf Offenbarung 6. Und ich empfehle euch das gerne mal so am Nachmittag, wenn die Sonne sich wieder neigt und man nicht mehr spazieren gehen kann, mal in Offenbarung 6 zu schauen. Da kommt einer vorbei und hat eine Krone auf. Und Krone und Corona ist dasselbe. Nur, dass ihr das auch mal wisst. Und da steht auch drin, jetzt schon im Wort Gottes, was noch kommen wird. Nach der Corona-Krise kommt die Finanzkrise. Und nach der Finanzkrise kommen Hungersnöte, steht in Offenbarung 6. Vielleicht nicht unbedingt so tragisch hier bei uns, aber irgendwo auf der Welt wird es sicherlich zunehmen, weil Gottes Wort es uns sagt. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir heute Morgen hier sein dürfen, dass wir wissen dürfen, du bist mitten unter uns, wir wollen Gemeinschaft mit dir haben, wir wollen auf dein Wort hören und wir wollen durch deinen Geist gesegnet nach Hause gehen nachher. Sei du bei jedem Einzelnen heute Morgen, du weißt, wer Trost braucht, du weißt, wem es vielleicht nicht so gut geht, du kennst jeden Einzelnen von uns und wir danken dir dafür, dass du keinen von uns vergisst, dass wir in deiner Hand geborgen sind, egal was in dieser Welt passiert. Am Ende bist immer du derjenige, der den Sieg davonträgt. Und wir dürfen getrost sein. Du schreibst uns in deinem Wort, wenn ihr das alles seht, was jetzt geschieht, erhebt eure Häupter und freut euch, mein Kommen ist nahe und wir warten darauf, dass du wiederkommst. Wir wissen nicht genau, wann das sein wird, aber wir spüren, dass es näher kommt. Und wir danken dir dafür, wir preisen dich, danken dir schon jetzt dafür, dass du kommen wirst, um uns in die ewige Herrlichkeit abzuholen. Segne jetzt jeden Einzelnen, auch die, die heute Morgen nicht da sind, die Ängstlichen, die Kranken, auch diejenigen, die gar nicht mehr kommen können aus gesundheitlichen Gründen, auch die hast du nicht vergessen. Sei du einfach bei ihnen, segne sie jetzt in dieser Stunde und gib ihnen auch die Möglichkeit, nachher die Predigten auch im Internet anzuhören. Amen. Amen. Licht an? Ich brauche kein Licht. Ich habe genug Licht. Ach, die Lichter. Ich bin jedes Mal erstaunt, jeden Sonntag neu, wenn ich meine Predigt mache, vorbereite, im Gebet bin ich immer eine Etage höher wie Juliane. Die sitzt unten und ich sitze oben. Und Juliane hatte auf dem Herzen, heute den Brief mitzubringen vom AVC für verfolgte Christen. Und was ist das Predigtthema heute Morgen? Verfolgung und Sieg der ersten Christen. Der Heilige Geist formt unsere Gottesdienste. Und ich bin so dankbar dafür. Ich kenne das ja aus der Zeit, als ich bei euch immer gepredigt habe. Es hat immer alles zusammengepasst. Wir lesen ja in den Evangelien über das Wirken Jesu, über seine Kreuzigung auf Golgatha und seine Auferstehung von den Toten. Danach beginnt Lukas die Apostelgeschichte mit der Himmelfahrt Christi. Es folgt das mächtige Pfingstgeschehen mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Die erste christliche Gemeinde entsteht und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Und das sollten wir auch tun. Wir sollten uns auch das Brotbrechen nicht nehmen lassen. Wir haben auch da Möglichkeiten, das so zu machen, dass es den Corona-Vorgaben gerecht wird. So, und danach schildert uns Lukas, wie durch Gottes Wort und Wunder in Freude und Gericht, durch Angriffe und Errettungen die Gemeinde weiter wächst. Habt ihr das gehört? Sie wächst durch Wunder, durch Freude, aber auch durch Gericht, durch Angriffe und durch Errettung. Wie kann das gehen? Das erste Märtyrerblut fließt, als Stephanus gesteinigt wird. Einen der leidenschaftlichen Verfolger der jungen Gemeinde versperrt Jesus selbst den Weg vor den Stadttoren von Damaskus. Und wir gehören von der Bekehrung des Paulus und seiner Berufung zum Völkerapostel. Gott öffnet das Heil für alle Menschen, also auch für wen? Für uns. Petrus und die Urgemeinde erfahren, dass Jesus nicht nur für die Judenrettung Heil und ewiges Leben erworben hat, sondern auch für die Heiden. Und nun hören wir, wie es weitergeht. Gottes Wort aus Apostelgeschichte 12. In zwei Schritten schauen wir uns diese bewegende Zeit in der Urchristenheit näher an, um zu schauen, was wir daraus für heute für uns lernen. Da heißt es: Um diese Zeit legte der König Herodes die Hände an etliche von der Gemeinde, sie zu peinigen. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und da er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und fing Petrus auch. Es waren aber eben die Tage der süßen Brote. Da er ihm nun griff, legte er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn 4 Rotten, je von 4 Kriegsknechten, ihn zu bewahren und gedachte, ihn nach Ostern dem Volk vorzustellen. Und Petrus war zwar im Gefängnis gehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und da ihn Herodes vorstellen wollte, in derselben Nacht, schlief Petrus zwischen 2 Kriegsknechten, gebunden mit 2 Ketten, und die Hüter vor der Tür hüteten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam daher, und ein Licht schien in dem Gemach, und er schlug Petrus an die Seite und weckte ihn und sprach: Stehe, behende auf. Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm: Gürte dich und tu deine Schuhe an. Und er tat also. Und er sprach zu ihm: Wirf deinen Mantel um dich und folge mir nach. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass ihm wahrhaftig solches geschehe durch den Engel, sondern es deuchte ihn, er sehe ein Gesicht. Sie gingen aber durch die erste und andere Hut und kamen zu der eisernen Tür, welche zur Stadt führt. Die tat sich vor ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen in eine Gasse lang, und alsobald schied der Engel von ihm. Und da Petrus zu sich selber kam, sprach er: Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt hat und mich errettet aus der Hand des Herodes und von allen Warten des jüdischen Volkes. Und als er sich besann, kam er vor das Haus Marias, der Mutter des Johannes, der mit dem Zunamen Markus hieß, da viele beieinander waren und beteten. Als aber Petrus an die Tür des Tores klopfte, trat hervor eine Magd zu horchen mit Namen Rode. Und als sie des Petrus Stimme erkannte, tat sie das Tor nicht auf vor Freuden, lief aber hinein und verkündigte es ihnen: Petrus stünde vor der Tür. Sie aber sprachen zu ihr: Das ist unsinnig. Das ist unsinnig. Petrus klopfte, sie aber bestand darauf, es wäre also. Sie sprachen: Es ist sein Engel. Petrus klopfte weiter an. Da sie aber auftaten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand zu schweigen und erzählte ihnen, wie ihn der Herr hatte aus dem Gefängnis geführt, und sprach: Verkündigt dies Jakobus und den Brüdern, und ging hinaus und zog an einen anderen Ort. Was für eine Geschichte. Christenverfolgung. Damit sind wir heute durchaus auch schon konfrontiert. Man kann nicht mehr einfach laut sagen, was in Römer 1 geschrieben steht, ohne sich möglicherweise der Volksverhetzung straffällig zu machen, wie das ja in Bremen geschehen ist. Ja. Ich habe eine Broschüre zu Hause von der evangelischen Kirche. Der Inhalt ist, sie suchen Argumente gegen Genderkritiker. Also Gender Mainstream darf man nach Möglichkeit auch nicht mehr anfassen. Und so geht das weiter. Ne? Und das wird nicht abnehmen, das wird zunehmen. Christenverfolgung ist etwas, was wir auch in der Offenbarung dann später, etwas später, aber immerhin vorfinden. Und darum sprechen wir heute über Christenverfolgung und über die Waffen der Gemeinde. Wir befinden uns also im Jahr 41 nach Christi Geburt. Der römische Kaiser Claudius hat aus Dankbarkeit den Herodes Agrippa zum König von Jerusalem ernannt. Er ist der Enkel von Herodes dem Großen, den wir aus der Weihnachtsgeschichte kennen. Herodes Agrippa war ein schlimmer Despot, der die negative Stimmung der Juden gegen den christlichen Glauben für seine Interessen nutzte. Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an, einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Während sich das Evangelium schnell über die Grenzen ausbreitete, musste die Urgemeinde in Jerusalem nun durch tiefe Ängste und Leiden gehen. Der Jünger Jakobus erlebte und erlitt, was Jesus ihm vorausgesagt hatte. Als nun Herodes Agrippa merkte, wie durch diese böse Tat seine Beliebtheit im Volk aber stieg, nahm er auch Petrus gefangen. Da kann man Spaß dran haben, ne? Christen gefangen zu nehmen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Die Verhaftung des Jüngers geschah also am gleichen Festtag wie damals bei Jesus. Petrus wurde in den Kerker geworfen, mit Ketten gefesselt und streng bewacht. Der Fürst der Welt kämpft gegen die Gemeinde Jesu. Damals und auch heute. Wie sind wir inzwischen eingeschränkt mit unseren Gottesdiensten? Antichristlicher Geist im Volk, im Land. Was ist zu tun? Zunächst müssen wir uns klar machen, dass dies kein Kampf gegen Herodes Agrippa ist. Wenn die Gemeinde Jesu bedrängt und verfolgt wird, steht dahinter immer Satan, wie Paulus an die Gemeinde in Ephesus schreibt, in Kapitel 6, Vers 12. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen. Nämlich mit den Herren der Welt, den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Oha, wenn das die richtigen Leute hören. Deshalb hat es gar keinen Sinn, mit herkömmlichen Waffen und menschlichen Methoden kämpfen zu wollen. Die geistliche Waffenrüstung für Christen sieht ganz anders aus. Es heißt dort unter anderem, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Genau das tat die christliche Gemeinde in Jerusalem, als Petrus im Gefängnis weggesperrt war. Wie machen wir das bei Angriffen, bei Anfechtungen, bei Sorgen, bei Problemen? Kämpfen wir mit der geistlichen Waffenrüstung Gottes? Oder versuchen wir mit eigener Kraft und Vermögen, die Dinge irgendwie zu regeln? Das ist die Frage an uns heute. Und sehen wir das Gebet nur als letzten Notacker, wenn sonst nichts mehr hilft? Trauen wir Gott zu, dass er unser Gebet erhört und auch Wunder tun kann? Rechnen wir damit, dass Gott Unmögliches möglich machen kann? Und wenn es geschieht, sind wir dann nicht genauso misstrauisch wie die Beter damals, als Petrus des Nachts plötzlich vor dem Hoftor stand. Was haben sie gesagt? Das kann gar nicht sein. Der liegt in Ketten. Das kann gar nicht sein. Jakobus im Kapitel 5, Vers 16 schreibt, des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte, und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals, und der Himmel gab dem Regen, und die Erde brachte ihre Frucht. Vertrauen wir auf Gott mit heiligem Ernst und lassen unsere Zweifel hinter uns. Ich habe letztes Mal gesagt, es darf auch Zweifel geben. Und ich habe auch gar keinen Widerspruch gehört. Es ist ja in vielen Kirchen modern geworden, zu behaupten, der Zweifel gehört zum Glauben dazu. Frage, wo steht das in der Schrift geschrieben? Ja, es wird von zweifelnden Menschen berichtet, wenn sie auf ihr eigenes Empfinden und Vermögen schauen. Aber in Christus, im Glauben an den Herrn und Heiland, ist kein Platz für Zweifel. Im Gegenteil, den Zweifel will Satan in uns streuen, damit unser Vertrauen auf Gottes Güte und Allmacht sinkt. Was aber ist, wenn trotz unseres Gebets keine Veränderung oder Rettung geschieht? Warum wurde Petrus durch den Engel des Herrn aus dem Gefängnis befreit, aber Jakobus kurz zuvor musste sterben? Ist Gott etwa ungerecht? Nein, das sei ferne, sagte Paulus. Gott hört und erhört unser Gebet, aber er handelt auf seine Weise. Alles geschieht unter seinem Willen und unter seinem Heilsplan für diese Welt. Und unser Gebet darf sein, dein Wille, Herr, geschehe. Was durch unser Gebet geschieht, liegt in Gottes Hand und ist dort gut aufgehoben. Das lässt uns nicht übermütig werden, wenn nach dem Beten tatsächlich Wunder geschehen. Es lässt uns aber auch nicht verzweifeln und an Gott zweifeln, wenn etwas nicht nach unseren Wünschen und Gebeten geschieht. Und deshalb gehen wir gerne in die Gemeinde. In Apostelgeschichte 4 wird beschrieben, wie sie beteten nach der Freilassung von Petrus und Johannes aus dem Gefängnis. Sie beteten aber nicht, dass das Drohen der Mächte nun aufhöre oder ihnen nichts mehr anhaben könne, sondern das Herzensanliegen ihres Gebets war es, dass die Apostel und sie selbst mit allem Freimut reden sein Wort. Das ist eine Bibelstelle, die begeistert mich seit 47 Jahren. Eins der ersten Geschichten, die ich in der Bibel gelesen habe, nachdem ich mich bekehrt habe. Sie redet mit allem Freimut dein Wort. Es geht um Gottes Wort. Es geht um den Auftrag Gottes in dieser Welt, den Menschen die frohe Botschaft zu bringen, das Evangelium zu verkünden. Das steht im Mittelpunkt ihres Gebets und nicht ihr eigenes Wohlergehen. Es geht um Gottes Wort. Und damit sind wir beim zweiten Punkt. Gottes Wort läuft und läuft und läuft. Liebe Gemeinde, es läuft einfach. So manches könnte man aus diesem 12. Kapitel noch für die Predigt fruchtbar machen, aber gemäß dem Sola Scriptura, allein die Schrift, steht es uns gut an, heute die Sache mit dem Wort Gottes näher zu betrachten. Für das ganze Kapitel reicht die Zeit nicht. Damit wir aber einen kleinen Maßstab haben, alle Themen und auch Lehren von Bischöfen, Kirchenleitungen und Synoden zu beurteilen. Viele Christen verwechseln immer Beurteilen mit Verurteilen. Aber wer Theologie studieren musste, der hat auch was von Apologetik gehört. Und das ist die Verteidigung des Wortes Gottes. Und das steht jedem Christen an, Gottes Wort wirklich auch zu verteidigen gegenüber den Ungläubigen. Obwohl die Verkündigung des Wortes Gottes ganz oben auf der Wichtigkeitsskala steht, heißt es hier von Petrus, nachdem er der Gebetsversammlung berichtet hatte, wie seine Befreiung geschehen war, verkündet dies dem Jakobus und den Brüdern. Dann ging er hinaus und zog an einen anderen Ort. Petrus denn nicht gleich wieder an, hier an Ort und Stelle zu predigen, weil er klug und nüchtern denkt und handelt. Er kann sich ja vorstellen, wie Herodes toben und ihm nachstellen wird, wenn er von seiner Befreiung erfährt. Und Petrus sah es als notwendig an, jetzt erst einmal von der Bildfläche zu verschwinden. Das kann ich nachvollziehen. Er durfte sein Leben nicht leichtfertig riskieren, weil Gottes Plan mit ihm noch nicht zu Ende war. Wie hätten wir an der Stelle von Petrus gehandelt? Ich glaube, ich hätte es genauso gemacht. Ich wäre erstmal in Deckung gegangen. Hätten wir sofort nach der Freilassung wieder in Jerusalem angefangen zu predigen. Nach dem Motto, jetzt erst recht. Wir sind ja manchmal auch dickfällig, ne? Und wenn Gott mich aus dem Gefängnis befreit, dann kann er mich ja auch aus der nächsten Gefahr herausretten. Ich selbst muss an dieser Stelle sehr aufpassen. Ich bin ja auch manchmal so ein Machertyp, der gerne die Ärmel hochkrempelt. Aber wir sollen mit unserem Handeln Gott nicht leichtfertig herausfordern. Demut und Gelassenheit sind angebracht. Die Verkündigung beruht nämlich nicht so sehr auf meinem Tun, sondern Gott selbst sorgt für sein Wunder. Dabei sollen wir aber nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen nach dem Motto, dann brauchen wir ja gar nichts mehr dafür zu tun. Nein, Gott will uns bei der Verbreitung seines Wortes mit dabei haben und hat uns im Missionsbefehl auch dazu beauftragt. Aber nicht von uns, nicht von mir hängt alles ab, sondern von Gottes Plan und Wille, und sein Heiliger Geist lehrt mich im richtigen Augenblick, das Richtige zu tun. Trotz allem, was Martin Luther vollmundig, treu und beständig für das Wort Gottes getan hat, so können wir gerade auch an ihm Demut und Gelassenheit lernen, wenn er sagt, während ich hier sitze und mein wittenbergisch Bier trinke, läuft das Evangelium. Gottes Wort läuft also, es läuft und läuft. Was hat es mit diesem Wort Gottes so Wunderbares auf sich? Warum lieben wir es so sehr? Das Wort Gottes ist für unsere Rettung, Heil und Leben, jetzt und auch in Ewigkeit. Und so bekennt der Apostel Paulus in Römer 1, Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht, die daran glauben. Und in Johannes 1 steht geschrieben, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jesus, Wort Gottes und Wahrheit sind untrennbar. Und Jesus hat den Aposteln, den Augen- und Ohrenzeugen, sein Evangelium anvertraut. Und deshalb schreibt der Apostel Petrus, und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Das sollten sich manche Propheten, die sich heute Propheten nennen, vielleicht auch mal hinter die Ohren schreiben. Das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Ist das nicht wunderbar? Um uns Menschen zu begegnen, hat Gott den Himmel verlassen und ist Mensch geworden. Gott hat sich uns Menschen ausgeliefert bis ans Kreuz, um uns zu retten. Und auch sein Wort hat er in Mund und Hand von Menschen gelegt. Sein Wort hat er uns Menschen ausgeliefert, damit wir hineingenommen werden in seinen Heilsplan mit dieser Welt. So sehr brennt seine Liebe für uns. Und alles wirkt Gott durch seinen Heiligen Geist. So hat er mit seinem Geist die Apostel erfüllt und er hat sie in sein Wort hineingelegt und sie dieses aufschreiben lassen. Und auch wenn wir heute Gottes Wort hören oder lesen, so können wir es nur in rechter Weise verstehen, wenn es uns Gottes Heiliger Geist aufschließt. Erkennt und spürt ihr die Heiligkeit dieses Geschehens? Der Geist wirkte das Niederschreiben des Wortes Gottes und er wirkt das rechte Verstehen und den Glauben. Deshalb ist die Schrift nicht Menschenwort, sondern Gottes Wort. Deshalb ist die Schrift nicht menschliches Zeugnis, sondern Offenbarung Gottes. Deshalb enthält die Schrift nicht nur Gottes Wort, sondern sie ist Gottes Wort. Und deshalb schreibt Paulus, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nützlich zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu gutem Werk geschickt. Im 2. Timotheus 3, Vers 16. Ihr lieben Geschwister, an dieser Stelle müssen wir ganz genau unterscheiden. Denn es gibt so allgemeine Lehrsätze, die an sich nicht falsch sind, bei denen aber großer Schaden in der Gemeinde angerichtet wird, indem man sie falsch gebraucht. Der eine Satz heißt, die Bibel ist Gottes Wort im Menschenwort. Hört man gelegentlich. Wie wir gehört haben, kann man das durchaus so sagen. Verhängnisvoll wird es nur, wenn man meint, beides voneinander scheiden zu können. Wenn man also anfängt zu behaupten, was Gottes Wort und was Menschenwort sei. Wenn wir an die historisch-kritische Theologie denken, dann ist das genau da gang und gäbe. Wer spielt denn hier den Richter? Das ist eine ungeheuerliche menschliche Anmaßung und Hochmut, quasi mit dem Skalpell an Gottes Offenbarung herumzuschneiden. So haben Menschen zu allen Zeiten versucht, Gottes Wort nach ihren eigenen Vorstellungen zurechtzuschneiden, es dem Zeitgeist anzupassen und weichzuspülen. Aber Salz, das nicht mehr Salz ist, genau salzt, ist genauso unbrauchbar wie ein zerstückeltes und angepasstes Wort Gottes. Paulus schreibt an Timotheus, in 2. Timotheus 4, Vers 4, predige das Wort, steh dazu, sei es zur Zeit oder zur Unzeit, weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Das habe ich mir übrigens erlaubt, genau dieses Wort umzusetzen, als ich unserem Bürgermeister einen Brief geschrieben habe. Und er hat sich geärgert, weil er Gottes Wort nicht kennt. Dann habe ich ihm nochmal geschrieben und habe ihm das erklärt, damit die Dinge wieder gerade stehen. Aber das darf man machen. Wir predigen das Wort Gottes zur Zeit und zur Unzeit. Wir weisen zurecht, wir drohen, wir ermahnen mit aller Geduld und Lehre. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehren aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Wir haben das in unserem Land. Wir brauchen gar nicht weit gucken. Das gibt's auch in Schleswig-Holstein. Wo man Augen und Ohren aufmacht, kommt man schnell dahinter. Ein weiterer Satz heißt, Jesus ist mehr als die Bibel. Das hat mir auch mal jemand geschrieben. Nicht so viel Bibel lesen, das schadet deiner Beziehung zu Jesus. Da kannst du mal sehen, was ich für Post kriege. Auch diesem Satz ist ja vielleicht grundsätzlich zuzustimmen, weil nicht die Bibel Christus zu Gottes Sohn macht, sondern Christus das lebendige Wort Gottes ist, das die Bibel füllt und erfüllt. Verhängnisvoll wird es aber, wenn Menschen nun anfangen, Christus und die Schrift zu trennen und einen Gegensatz aufzubauen. Auch hier wird wieder die Skalpellmethode angewendet. Eigene Vorlieben und Erkenntnisse werden Jesus in die Schuhe geschoben und zum Maßstab über Gottes Wort erhoben, anstatt auf die Inspiration der Schrift durch Gottes Geist zu vertrauen. Ich habe über das Thema aktuell ein Buch geschrieben, das nennt sich charismatische Eitelkeiten. Dass die Charismatiker auch gleich alle Hallo sagen. Was ist das? Aber ich habe das genau beschrieben, wie viele Extremcharismatiker Gottes Wort auf die Seite schieben zugunsten einer Erfahrungstheologie. Das ist eine ganz gefährliche Sache. Und das habe ich einfach mal erklärt zum Beispiel, um das mal zurechtzurücken. Jesus ist doch nicht gekommen, um die Schrift aufzuheben, sondern er ist gekommen, um sie zu erfüllen. Und in die gleiche Richtung geht ein häufig gebrauchter Missbrauchssatz, der Martin Luther in den Mund gelegt wird. Und der heißt, demnach sei in der Schrift nur entscheidend und wertvoll, was Christum treibt. Auch damit werden skalpellmäßig Christus und die Schrift voneinander getrennt. In einem deutschen Pfarrerblatt vor längerer Zeit hat ein Dr. Clemens Hegele, Pfarrer der Württembergischen Landeskirche und Rektor des Albrecht-Bengels-Hauses, in dem ich auch mal zu Gast war, über längere Zeit, in Tübingen, ausführlich dargelegt, dass diese Formel, was Christum treibet, so gar nicht von Luther stammt. Er weist weiter nach, dass eine solche Formel nach Luther auch nicht als Kriterium für die Schriftauslegung zu verwenden ist und damit, um damit einzelne Bibelstellen abzuwerten oder für ungültig zu erklären. Da gibt es ja ganz riesige Gruppen, die sogenannten Dispensationalisten. Das ist euch vielleicht ein Fremdwort. Die findet man zum Beispiel, wo findet man sie? Im Gnadauer Verband. Das sind Dispensationalisten. Die stehen auf dem Standpunkt, die Gaben Gottes haben mit dem Tod des letzten Apostels aufgehört und deswegen können wir sie streichen. Fürchterlich. Das passiert. Theologen und Pfarrer, die vom Heiligen Geist arbeiten und predigen, werden niemals Jesus, das Wort und die Wahrheit gegeneinander in Stellung bringen. Und auch wer meint, mit der Liebe manche Schriftworte außer Kraft setzen zu können, der betreibt Missbrauch. Denn Liebe, Gottes Wort, Wahrheit und Jesus sind nicht trennbar. Ein letztes dazu. Wir dürfen und sollen uns durchaus theologisch mit der Schrift befassen und nicht meinen, jeden Satz in der Bibel würden wir immer sofort richtig verstehen. Wenn wir vergessen, den geschichtlichen Heilsplan Gottes mitzubedenken, können viele biblische Sätze schnell falsch verstanden werden. So ist es gerade die Aufgabe der Theologie, historisch-biblisch zu forschen und Hintergründe zu verdeutlichen, so sagen sie, und es ist vollkommen daneben gegangen. Vollkommen daneben gegangen. Auch der damalige politische Hintergrund ist oftmals mitentscheidend, um eine Schriftstelle recht auslegen zu können. Mir sagte ein Theologe, als wir mit ihm über den Islam sprachen, Falco war auch dabei, du wirst dich erinnern, wir waren zu dritt, und da sagte der Bruder, wir sind doch alle Theologen und wir wissen doch, dass es verschiedene Lesarten der Bibel gibt. Also der eine versteht das so und der andere versteht das so und letzten Endes ist alles gleich wahr. Das ist das, was dabei rumkommt. Nee, das haben wir ihm schnell ausgeredet. Ich weiß aber nicht, ob er es wirklich verstanden hat. Weiter muss ja herausgearbeitet werden, dass Worte und Sätze in jener Zeit, in der sie aufgeschrieben wurden, bedeutet haben, um sie heute richtig verstehen zu können. Es muss auch genau geschaut werden, an welche Zielgruppe etwas geäußert wurde. Richtet sich eine Bibelstelle an Juden, das Volk Gottes, oder an Heiden, oder an Heiden oder Judenchristen? Und ebenso, wenn wir den geschichtlichen Heilsplan Gottes mit seinen unterschiedlichen Phasen nicht beachten, kommen wir schnell aufs Glatteis. Das gehört zur guten biblischen Theologie, dass wir den Heilsplan Gottes bei allem, was wir denken und tun, nie außer Acht lassen. Wenn aber an die Bibel historisch kritisch herangegangen wird, als wäre die Heilige Schrift ein ganz normales Buch anstatt Gottes Offenbarungsurkunde, als müsste man ihr zunächst einmal ein kritisches Misstrauen entgegenbringen, als müsste man naturwissenschaftliche, geisteswissenschaftliche oder eigene menschliche Maßstäbe als Wahrheitskriterium anlegen, nach dem Motto, wahr kann nur sein, was auch in meinen Denkhorizont passt. Oder als müsste man Prophetien, Wunder und Heilung historisch und symbolisch erklären und auflösen, dann wird man das heilsame und wunderbare Wort Gottes nicht verstehen und auch nicht erleben. Jesus hat seine Jünger gelehrt und ermahnt. Er hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Hören wir die Stimmen der Kirchenväter. Augustinus sagt, die ganze Schrift ist mit dem Finger Gottes geschrieben worden, nämlich durch den Heiligen Geist, der die Gottesmänner erfüllte. Ich lese die Bibel, als sei sie mit dem Blut Christi geschrieben. Wir schöpfen unseren Glauben allein aus der Schrift und er wird einzig durch diese Quelle getränkt und gestärkt. Ein wunderbares Wort von Augustinus, der eben auch nur Mensch war und sich leider deshalb auch geirrt hat. Nämlich, was die Enterbungslehre angeht. Aber wir sind eben alle nicht vollkommen. Nur durch diese Quelle, das Wort Gott, wissen wir um das ewige Leben. Niemand füge etwas hinzu und niemand nehme etwas weg davon. Die Heilige Schrift ist göttlich eingegeben und genügt vollauf zur Erkenntnis der Wahrheit. Beschäftige dich also anhaltend mit dem heiligen Wort Gottes und lies es, als wäre es für dich persönlich geschrieben. Und vertraue dich ganz dem Herrn an. Martin Luther sagt über die Schrift, diese Königin muss herrschen, ihr müssen alle gehorchen und unterworfen sein. Und es soll keine andere Lehre in der Kirche vorgetragen und gehört werden, als das reine Wort Gottes, das heißt die Heilige Schrift. Sonst sollen Lehren und Hörer mit ihrer Lehre verflucht sein, hat er gesagt. Ob wir das vielleicht den Lutheranern auch mal sagen, die sich auf Martin Luther beziehen. Und die bekennende Kirche hält in der Barmer Theologischen Erklärung von 1934 gegen die sogenannten deutschen Christen fest, Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche und Gemeinde als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem ein Wort Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen. Liebe Geschwister, nehmen wir uns dieses Wort Gottes so zu Herzen und lieben es, dann sind wir für das nächste Jahr, für dieses Jahr, gut gerüstet und können es mit Dankbarkeit und Freude feiern. Nehmen wir uns Gottes Wort so zu Herzen und lieben es, dann werden wir auch immer mit Freude an diese Quelle zurückgehen und uns daran laben. Das ist wirkliche Reformation, nämlich etwas, was sich verformt hat, wieder in die ursprüngliche Form zu bringen, Buße zu tun über das, was wir falsch gemacht haben oder wo wir schuldig geworden sind. Und das geschieht, indem man allein Gottes Wort zum Maßstab und zur Richtschnur des Glaubens und Lebens macht. Nehmen wir uns Gottes Wort so zu Herzen und lieben es, dann werden wir auch nicht in die Falle gehen zu meinen, Gemeinde zu reformieren würde heißen, Gemeinde und die Bibel an den Zeitgeist und heutige Verhältnisse anzupassen. Und wären wir auch mit der Gelassenheit und dem Gottvertrauen eines Luthers sitzen geblieben und hätten Bier getrunken und das Evangelium laufen lassen, statt zu versuchen, dem Wort Gottes auf die Sprünge zu helfen und es in den Griff zu kriegen. Eine Metapher. Wer meint, der oder die Gemeinde ein neues Betriebssystem installieren zu müssen, der wird merken, dass die bewährten Programme nicht mehr laufen. Schauen wir uns die religiöse Landschaft und die Kirchenbänke sonntags an und beurteilen wir sie selbst. Nehmen wir uns Gottes Wort zu Herzen und lieben es, dann werden wir von den Aposteln und Kirchenvätern lernen und mit ihnen gemeinsam in den Lobgesang über Gottes Wort einstimmen, statt hochmütig zu meinen, in der Moderne und Postmoderne hätten wir die Weisheit mit Löffeln gefressen, wir hätten neue geistliche Erkenntnisse und müssten nun die Bibel gefügig machen. Als wäre die Bibel und der Heilsplan Gottes eine voranschreitende, evolutionäre Höherentwicklung dieser Welt, als sollten und könnten wir das Paradies auf Erden schaffen. Auch die Lehre geht um, dass wir jetzt und hier das Paradies Gottes erschaffen. Nehmen wir uns Gottes Wort zu Herzen und lieben es, dann wissen wir, dass bevor Jesus wieder sichtbar auf diese Welt kommt, um alles zu vollenden, wird es Kriege, Beben, Hungersnöte und Verführungen als Zeichen der Endzeit geben. Dann wissen wir, dass alles auf das große Weltgericht Gottes zuläuft, bevor Gott selbst einen neuen Himmel und eine neue Erde hervorbringen wird. Dann werden diejenigen ewig leben, die zu Christus gehören und durch das Blut des Lammes gerettet sind. Der Philosoph Agrippa und viele andere sind gestorben und von den Würmern gefressen. Gottes Wort aber bleibt in Ewigkeit. Gebt Gott allein die Ehre und seinem Wort, denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Amen. Herr Jesus, danke für dieses Wort. Du hast es mir aufgetragen, dieses Wort heute Morgen zu sagen im Gebet. Und ich bin dankbar dafür. Dankbar dafür, dass wir immer wieder von dir hören dürfen, worauf es wirklich ankommt. So segne jetzt jeden Einzelnen heute Morgen, der hier ist, und denen, die es später auf unserer Arche-Seite anhören werden, dass sie sich dieses Wort zu Herzen nehmen und ihr Leben darauf neu ausrichten. Amen. Amen.